Nein. Ich wollte euch heute eine Geschichte von Peter erzählen. Peter wollte eigentlich mit seinem Freund spielen, aber der Freund hatte keine Zeit. Und so ging der Peter alleine los. Es war langweilig alleine. Kennt ihr das auch? Wenn ihr alleine seid und dann ist es langweilig? Ja. Ich glaube, das kennen die Erwachsenen auch. Und so ist der Peter so ein Stück gegangen auf dem Wege runter zum Wald und dann kam er an einem kleinen Teich vorbei. Und auf diesem Teich hat er gesehen, wie mitten auf dem Teich ein Käfer war. Und der versuchte, an Land zu kommen. Aber er hat es nicht geschafft. Und dann hat Peter seine Langeweile plötzlich total vergessen und dachte, den Käfer muss ich retten. Aber bei so einem Wetter wie jetzt, wer würde von euch da gerne in so einen Teich reinlaufen und den Käfer da rausholen? Da wird man nass und zweitens ist das Wasser kalt. Puh, da geht keiner hin. Wie kann man einen Käfer aus einem Teich, der schon ein bisschen größer ist, retten? Was würdet ihr denn machen? Ihr würdet den Käfer einfach Käfer sein lassen, ja? Weiß nicht so recht. Aber wenn du den Käfer retten willst, dann musst du was machen. Und dann hat der Peter nach Stöcken gesucht und dachte, ich muss den Stock in die Nähe hinwerfen. Dann kann der Käfer auf den Stock klettern und dann kann er sich retten. Also hat der Peter Stöcke gesucht und hat auch ein paar Stöcke gefunden. Und dann hat er den ersten Stock geworfen, aber der ist gar nicht weit geflogen. Und dann hat er den nächsten Stock und wieder einen Stock und wieder einen Stock geworfen. Und dann hat er festgestellt, der letzte Stock, den er geworfen hatte, der war nur noch so 10 Zentimeter von dem Käfer entfernt. Aber jetzt passierte Folgendes. Der Stock kam ins Wasser. Und was macht so ein Stock? Das wisst ihr. Du weißt es. Es entstehen Wellen auf dem Wasser. Ja? Und diese Wellen, die haben diesem Käfer ganz schön zu schaffen gemacht, denn plötzlich war er unter Wasser und dann kam er wieder raus und dann kam die nächste Welle und dann hatte der Peter Angst, muss der jetzt ertrinken? Aber der Käfer hat gemerkt, da muss irgendwas in der Nähe sein und fing wieder an, ganz kräftig zu krabbeln und schließlich kam er direkt an den Stock dran und dann spürte er diesen Stock und dann hat er sich versucht, an diesem Stock hochzuarbeiten. Aber jetzt passierte Folgendes. Der Stock hat sich gedreht. Jedes Mal, wenn der Käfer versuchte, an dem Stock hochzukrabbeln, dann hat der Stock sich gedreht und schwupp war der Käfer unter Wasser wieder. Aber schließlich und endlich hat der Käfer nicht von der Seite, sondern von der Stirnseite ist er dorthin und hat versucht, auf diesen Stock hochzukrabbeln und er hat es doch tatsächlich geschafft. Und dann war er auf diesem Stock und dann hat der Käfer sich gar nicht mehr gerührt. Und dann dachte der Peter, ist der Käfer jetzt gestorben? Aber es dauerte nur ganz wenige Minuten. Dann hat der Käfer plötzlich seine Flügel aufgemacht und hat die offenen Flügel so stehen lassen. Wisst ihr warum? Er wollte fliegen, aber vorher mussten die Flügel erstmal ein bisschen trocknen. Und als die Flügel dann so eine Weile ausgebreitet waren, hat er die Flügel wieder zu sich gezogen und dann hat er sie wieder ausgespannt und dann ist er davon geflogen. Und der Peter, der sagte: Ich habe einen Käfer gerettet. War das toll? Nein. Der Käfer wäre doch sonst gestorben, der wäre doch ertrunken. Es gibt noch mehr Käfer. Ist es dann nicht so schlimm, wenn du stirbst? Es gibt dann noch mehr Kinder. Ein Käfer ist unwichtiger, aber der liebe Gott hat auch die Käfer gemacht. Und das zeigt mir, dass der liebe Gott sich auch darum kümmert. Und er hat den Peter zu diesem Käfer geschickt, damit der Peter dem Käfer helfen kann und der Käfer eben nicht stirbt, nicht ertrinken muss. Und genauso ist es mit uns als Menschen auch. Der liebe Gott ist extra für uns auf diese Erde gekommen, um uns zu retten. Und wenn ihr so wenn ihr einen Käfer seht, der irgendwo in einem Wasser hilflos versucht, da an Land zu kommen, dann denkt dran, auch der liebe Gott möchte, dass die Käfer nicht einfach nur sterben, sondern dass sie leben. Ja, schade. Das nächste Mal vielleicht. Gucken wir mal. Okay, das war die Geschichte für euch.
Es freut mich, dass ich mal wieder hier in Schweinfurt sein kann, nach langer Zeit. Und ich möchte mit euch heute Morgen über unsere Jahreslosung nachdenken. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, dieses kleine Kärtchen, das ihr am Jahresanfang bekommen habt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wie der Text auch dazu heißt, aber lasst uns gemeinsam mal darüber nachdenken. Es geht nämlich hier darum, in Lukas Kapitel 6, Vers 36 steht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Was ist eigentlich barmherzig sein? Wer gebraucht von euch noch dieses Wort? Barmherzig, Barmherzigkeit. In der Regel die jüngere Generation sagt Barmherzigkeit, keine Ahnung. Was bedeutet barmherzig? Wenn wir das Wort uns näher angucken, dann müssen wir an dieser Stelle sagen, es sind eigentlich zwei Worte enthalten. Das eine Wort, Erbarmen, auch Erbarmen ist ein Wort, das man nicht mehr gebraucht. Und das zweite Wort ist Herz. Ja, mit Herz können wir was anfangen. Aber mit Erbarmen? Wie würden wir denn Erbarmen in eine modernere Sprache übersetzen, im Deutschen? Mitleid haben? Mitgefühl haben? Empfindungen für einen anderen Menschen haben? Und an dieser Stelle vielleicht auch einem anderen helfen wollen. Das steckt in diesem Erbarmen. Und wir merken an dieser Stelle, wenn es um Erbarmen geht, dann hat das auch etwas mit unserem Kopf zu tun. Nicht nur gefühlsmäßig, sondern dass wir an dieser Stelle, wenn es darum geht, anderen zu helfen, dann ist die Frage, will ich das oder will ich das nicht? Und da kommt die Entscheidung, die getroffen werden muss, ja, ich will das. Wenn wir das Wort Herz uns näher angucken, was steckt in diesem Wort Herz? Wenn wir ein Herz irgendwo sehen, was bedeutet das? Liebe. Und da kommt auch Mitgefühl zum Tragen. Und da geht es um Empfindungen. Aber bei Liebe geht es auch um unseren Verstand. Also Liebe ist nicht etwas nur rein Emotionales, sondern auch von unserem Verstand gesteuert. Jetzt lesen wir in diesem Text, der die Jahreslosung ist, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und wir werden aufgefordert, so zu handeln, wie Gott auch handeln würde. Wie handelt Gott? Es gibt eine ganze Reihe Bibeltexte, Textstellen, wo wir etwas von Gottes Barmherzigkeit lesen. Wo Gott sich um Menschen erbarmt. Ein Text zum Beispiel in Psalm 103, Vers 13 sagt, wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott seiner Menschen. Erbarmen. So wie Gott mit den Menschen fühlt, und so wie ein Mensch, ein menschlicher Vater auch Gefühle hat für seine Kinder, so empfindet Gott. Fällt euch in Bezug auf Erbarmen, Barmherzigkeit, fällt euch da irgendeine Geschichte ein aus der Bibel? Der barmherzige Samariter. Und wenn wir dieses Kapitel aufschlagen, das ist ganz in der Nähe von unserem Text, den wir hier haben, als Jahreslosung haben, in Lukas Kapitel 10, dann bekommen wir diese Geschichte erzählt. Ich möchte jetzt den Text nicht lesen, also wer es zu Hause nachlesen möchte, Lukas Kapitel 10, eigentlich beginnt das Gespräch schon ab Vers 25, aber ab Vers 30 erzählt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Was geschieht? Ein Reisender, vielleicht ein Unternehmer, keine Ahnung, geht von Jerusalem. Jerusalem liegt 800 Meter über dem Meeresspiegel nach Jericho. 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Wer schon einmal in Israel war, der kennt auch die Stelle, wenn man heute mit dem Auto dort langfährt. Das sind ungefähr 70 Kilometer Straße. Dann gibt es an einer Stelle, so wenn man dreiviertel Weg gefahren ist, gibt es an einer Stelle ein Schild. Und dann steht auf diesem Schild Sea Level, Meereshöhe. Und dann sieht man, die Straße geht aber weiter noch nach unten. 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Und wenn man sich dann diese Gegend anguckt, dann glaube ich, die meisten von euch würden sagen, naja, also in der Dunkelheit oder bei Dämmerung wollte ich auf diesem Weg da nicht laufen. Weil es ist keine richtige Wüste, so wie man Sahara als Wüste vor Augen hat, sondern das ist eigentlich mehr Steine. Felsformationen, die wildesten Felsformationen gibt es dort, abseits dieser Straße. Und man sieht auch, da gibt es solche Trampelpfade. Eigentlich ein idealer Platz, wenn jemand dort läuft, für andere, diesem, der dort läuft, aufzulauern und möglicherweise auch auszurauben. Und das war damals so passiert. Dieser Mann war also von Jerusalem nach Jericho unterwegs. Und irgendwo auf dieser Wegstrecke, da gab es in der damaligen Zeit zwei Übernachtungsmöglichkeiten, denn 70 Kilometer läuft man nicht unbedingt so in 2 Stunden, sondern da braucht es ein bisschen mehr. Und abseits dieses Pfades beziehungsweise dieses Weges lief so gut wie keiner. Man lief also auf diesem Weg, denn es war einfacher, auf dem Weg zu laufen, als über die Steine und das Geröll und alles Mögliche und über die Felsformationen dann wieder runterzuklettern. So konnte man auf diesem Weg gehen. Und dieser Reisende, der überfallen wurde, wurde liegen gelassen. Ausgeraubt und liegen gelassen. Und jetzt kommen 2 Leute nacheinander. Der erste, er geht den gleichen Weg, sieht diesen Menschen dort liegen, im Blut liegen, und er geht weiter. Und dann kommt ein zweiter, er sieht ihn auch liegen und geht auch vorbei. Jetzt könnte man sagen, wie kann man nur an einem Menschen, der Hilfe braucht, vorbeigehen? Lasst mich das Ganze mal so übertragen auf uns. Ihr seid mit dem Auto unterwegs. Ihr wollt von A nach B. Und da ist ein Unfall. Ob Tag, ob Nacht, spielt jetzt keine Rolle. Wer hält an? Und fragt, kann ich helfen? Viele werden vorbeifahren. Das wäre nicht das erste Mal, dass nach so einem Unfall, der passiert ist, wo jemand in seinem Auto eingeklemmt ist, nicht raus kann. Man hat das vielleicht gar nicht, oder man sieht das die Stelle gar nicht so von der Straße her. Und wenn es dann wieder hell wird, nachdem die Nacht vorbei war, hat man schon öfter dann gelesen, dass ein Mensch ums Leben gekommen ist, weil niemand angehalten hat. Ich habe lange Jahre als Jugendlicher gedacht, ja, ich muss die beiden, die vorbeigegangen sind, mal in Schutz nehmen. Die waren doch schließlich auf dem Weg zu ihrem Tempeldienst. Bis mir eines Tages das förmlich in die Augen gesprungen ist. Die kamen vom Tempeldienst. Die wollten nach Hause. Da war also nicht der Termindruck, ich kann nicht zum spät zur Arbeit kommen, sondern die wollten nach Hause. Auf der anderen Seite muss man auch sich vorstellen, keiner wusste von den beiden, die vorbeigegangen sind, sind die Räuber vielleicht noch in der Nähe? Bin ich der Nächste?
schnell weg hier, bevor mir das Gleiche passiert. Und dann noch etwas. Im jüdischen Denken war es so, dass ein Priester sich keinesfalls verunreinigen durfte an einem Toten. Wer gab ihnen denn die Gewähr, dass der wirklich noch lebt? Und dass die den auch lebend irgendwo vielleicht hinbringen können? Und der Levit, vielleicht hat er ähnlich gedacht. Wir wissen es nicht. Und dann kommt ein Dritter. Und dieser Dritte, der vorbeikommt, der sieht diesen Menschen und der sieht auch, wenn ich dem nicht helfe, wird er sterben. Also bleibt er stehen, kniet sich nieder, wäscht die Wunden mit Öl und Wein, das heißt desinfiziert. Und dann nimmt er diesen Halbtoten auf sein Lasttier und bringt ihn zur nächsten Herberge. Und dort sagt er diesem Wirt: Pflege ihn. Ich bin in ein paar Tagen wieder auf dem Wege zurück. Wenn du mehr Geld noch benötigst, dann zahle ich dir das. Und dann geht dieser Mensch. Was war denn so barmherzig an diesem barmherzigen Samariter? Was macht ihn so barmherzig? Seine Nächstenliebe. Mitleid. Mitgefühl. Und auch der Wunsch, ich möchte hier helfen. Und das ist genau das, was ja dieses Wort Barmherzigkeit auch zum Ausdruck bringen will. Und das ist das Beispiel, das Jesus hier anführte in Bezug auf Barmherzigkeit und in Bezug auf Gott. Wie sieht denn Barmherzigkeit bei uns Menschen aus? Bei dir, bei mir? Sind wir auch so wie Gott, dass wir sagen, also hier müssen wir unbedingt helfen? Oder wie sieht es bei uns aus? Ich möchte deutlich machen, wenn wir barmherzig jemanden begegnen, in welchen Situationen gelingt uns das am besten? Wo könnt ihr am besten barmherzig sein? Wenn wir jemanden kennen und mögen. Das ist so. Wenn mir jemand sympathisch ist, selbst wenn ich ihn noch nie vorher gesehen habe, aber so auf den ersten Blick jemand, der mir sympathisch ist, dann bin ich viel eher bereit zu helfen. Was spielt noch eine Rolle bei uns Menschen? Meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Angenommen, ich habe schon 5, 10, 20 Leuten geholfen und ich habe hinterher nur Scherei, jetzt würde ich nicht sagen, aber nur Undankbarkeit so miterlebt, beschimpft worden sein und. Das schreckt dich ab, das nächste Mal zu helfen. Es könnte ja wieder so sein. Und
Ich glaube, keiner von euch sehnt sich danach, beschimpft zu werden. Oder jemanden zu erleben, der ärgerlich auf euch zugeht und euch Vorhaltungen macht ohne Ende. Keiner möchte das. Also, welche Erfahrung habe ich gemacht mit Menschen, denen ich geholfen habe? Dann ist noch etwas entscheidend. Erziehung. Was habe ich im Elternhaus oder vom Elternhaus mitbekommen? Habe ich vom Elternhaus mitbekommen, dass ich helfen soll? Und da so nebenbei, das spielt dann auch so in die Erfahrung hinein, was habe ich hier im Elternhaus erlebt? Wie haben meine Eltern reagiert in solchen Situationen? Das prägt. Dann kommen auch noch Situationen, wenn ihr mit Menschen zu tun hattet und euer Umfeld reagiert negativ auf das, was ihr gemacht habt. Tja, auch das prägt. Ganz nebenbei, und das betrifft so den Alltag in der Familie, Ehepartner miteinander. Welche Erfahrungen habe ich da gemacht, wenn ich Erbarmen hatte, Mitgefühl zeige? Und manchmal ist es so, dass gerade da in der Familie dann es schwierig wird oder schwierig ist. Habe ich dir nicht gesagt, dass? Hättest du auf mich gehört, dann? Es geht so ein bisschen in die Richtung von der Lektion von heute, ne? Wo wir sagen könnten, warum hat der liebe Gott nicht Adam und Eva oder auch die anderen beschimpft und gesagt, wieso habt ihr das jetzt gemacht? Ich hab euch doch gesagt, dass. Das sind ganz menschliche Reaktionen. Und keiner von uns ist frei von diesen Gedanken. Und wenn ihr in so eine Situation hineinkommt, wo ihr aufgefordert werdet oder euch aufgefordert fühlt, dann gehen euch diese Gedanken ganz blitzschnell durch den Kopf. Und dann entscheidet ihr, helfe ich oder helfe ich nicht? Und das ist manchmal intuitiv und hat mit dem, was sein soll oder sein könnte, weniger zu tun. Einfach nur, ja, aufgrund von Empfindungen, von Erfahrungen und dergleichen. Und damit sind wir bei einem Beispiel. Vielleicht fällt euch da auch was ein. Fällt euch eine Geschichte, eine Begebenheit, irgendetwas ein, wo Menschen unbarmherzig waren aus der Bibel? Kerstin? Ja. Ganz genau. Die Geschichte kennen wir, ja? Jesus und die Jünger, und sie werden abgelehnt. Und ja, Der Johannes ist derjenige: Herr, willst du, dann lass uns Feuer vom Himmel fallen lassen. Lass uns diese Menschen bestrafen. Aber es gibt noch eine schöne andere Geschichte, die auf den ersten Blick gar nicht so sehr in Richtung Unbarmherzigkeit aussieht. Ja, die Aussätzigen. 10 Aussätzige hat er geheilt und einer kam zurück und hat sich bedankt dafür, ja? David und Nathan, ja? Ja? Ja, die Herausforderung für Jesus, ja. Aber ich meine noch eine ganz andere Geschichte, die eigentlich mit barmherzig oder unbarmherzig auf den ersten Blick überhaupt nichts zu tun hat. Da geht es um einen Propheten. Ja, bei Noah wüsste ich jetzt nicht. Jona, den meinte ich. Wenn wir Jona Kapitel 1 aufschlagen, dann lesen wir an dieser Stelle: Das Wort des Herrn erging an Jona und Jona bekommt den Auftrag und der lautet: Geh nach Ninive und verkündige dort, in 40 Tagen geht Ninive unter. Und was macht Jona? Wow, lieber Gott, mache ich doch gerne. Genau das Gegenteil. Jona macht sich auf und geht nicht in Richtung Osten, Richtung Ninive, sondern er geht Richtung Mittelmeer. Er sucht sich ein Schiff, besteigt das Schiff und will nach Tarsis, nach Spanien. Genau in die andere Richtung, nach Westen. Und warum? Warum kriegen wir auch gesagt im Buch Jona, in Kapitel 4? Da passiert nämlich Folgendes: Nachdem der Jona dann über den Umweg da dann doch nach Ninive gegangen ist und der Stadt Ninive verkündet hat, in 40 Tagen geht Ninive unter. Ich sag mal, einen Tag vorher setzt sich der Jona, geht also nicht mehr in die Stadt, sondern setzt sich auf einen Berg in der Nähe und sagt: Jetzt will ich mal sehen, was passiert. Und es passiert nichts. Und dann sitzt der Jona da in der glühenden Sonne. In der Zwischenzeit war da so eine Rizinusstaude gewachsen. An einem Tag gewachsen, am nächsten Tag war sie verdorrt. Und der Jona saß wieder in der Sonne und war sauer auf Gott. Und Gott fragt den Jona und sagt: Jona, warum bist du hier so sauer? Und Jona gibt die Antwort: Das war doch der Grund, warum ich nicht nach Ninive gehen wollte, weil ich genau wusste, du bist barmherzig. Ist das unbarmherzig, diese Reaktion? Ich denke ja. Und das zeigt, dass der Jona hier eigentlich wollte, dass die Leute von Ninive umkommen. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja, warum? Man muss Folgendes wissen: Die Assyrer, Hauptstadt Ninive, waren unbarmherzige Krieger und haben auf ihren Feldzügen nur Menschen umgebracht. Aber nicht einfach so, sondern so umgebracht, dass diese Leute, wenn sie ja den Todesstoß versetzt bekommen haben, das für sie eine Erlösung war. Da wurden zum Beispiel schwangere Frauen wurden aufgeschlitzt und dann so liegen lassen. Oder andere Menschen wurde dann, was weiß ich, ein Bein abgehackt und man wusste, ja, die werden hier verbluten. Und. Es war grausam. Und ich kann nachvollziehen, dass der Jona an dieser Stelle sagt, lieber Gott, wenn du diese Stadt vernichten willst, dann geschieht das zu Recht. Die sollen doch mal wirklich merken, was es bedeutet, gequält zu werden. Das ist der Grund, warum der Jona hier nicht helfen wollte, nicht verkündigen wollte. Und auch da wieder so ein Schlenker in unsere heutige Zeit. Ist es manchmal nicht auch so, dass wir sagen, da ist jemand, der einen verkehrten Weg gegangen ist. Wir haben ihn vorher vielleicht gewarnt. Und dann sagen wir, das geschieht dem Recht. Das geschieht dem Recht. Der soll mal erleben, was es bedeutet. Tja. Und an dieser Stelle erleben wir die Haltung von Jona vielleicht auch so ein Stück weit bei uns. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf die Jahreslosung, die an dieser Stelle sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Stellt euch mal vor, Gott wäre so barmherzig wie wir. Das ist abhängig von unseren Empfindungen, abhängig von unseren Erfahrungen, abhängig davon, wie sich gerade auch die Situation ergeben hat, ob ich Lust habe oder nicht Lust habe. Und. Dann würde kein Mensch gerettet. Und deswegen ist diese Jahreslosung, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, auch so wichtig für uns. Barmherzigkeit, Leben. Und der Text sagt an dieser Stelle auch, so wie Gott dir in Barmherzigkeit begegnet, im Mitgefühl, im Erbarmen, im Mitdenken, im Helfen wollen für dich. So sind wir aufgefordert, auch zu leben. Als Jahreslosung ist das eine Herausforderung für uns. Ich bin sicher, wir werden in vielen Situationen sagen, oh, das war eine Katastrophe. Eigentlich hätte ich doch was ganz anderes machen sollen müssen. Aber ich habe es nicht gemacht. Aber es wird auch Situationen geben, wo wir sagen, dem konnte ich helfen. Schön, super. Lasst uns in diesem Jahr immer wieder diese Barmherzigkeit, auch wenn es ein altes Wort ist, leben. Und auf den anderen zugehen und nicht nur barmherzig mit sich selbst umgehen und sagen, naja, ich bin doch barmherzig. Ich vergebe mir alle meine Fehler, die ich habe. Nein, nicht nur mir meine Fehler vergeben, sondern auch dem anderen sein Fehlverhalten vergeben. Und wenn wir dazu bereit sind, dann werden wir so manches auch in unserem Leben erleben, wo wir am Ende sagen können, danke, lieber Gott, dass du uns hier etwas als Lektion gegeben hast und wir lernen durften. Amen.